So, ich heiße alle ganz herzlich willkommen zu unserem Gemeindeseminar heute am Samstagmorgen, 10 Uhr. Gestern hatten wir uns die Wurzeln von den Taufen im Neuen Testament angesehen im Alten. Und heute geht es um die Taufen im Neuen Testament. Ich würde gern mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Güte jeden Tag, auch heute. Wir danken dir für die Erlösung in Jesus Christus. Wir danken dir für die Gemeinde Gottes. Wir danken dir für das Wirken deines Heiligen Geistes, auch für dein Wort. Segne du uns das alles heute, Herr, die Gemeinschaft untereinander, das Hören auf dein Wort, das Reden und auch das Hören, das Lehren und das Lernen. Schließ uns durch die Kraft deines Geistes dein Wort auf und lass uns auch staunen über das, was du tust, für uns und in uns, durch dein Heil. Amen. Also, heute geht es um die Taufen im Neuen Testament, ein Überblick. Wenn man sich alle Taufstellen anguckt, ich habe euch ja das Handout gegeben mit den entsprechenden griechischen Worten und wie die umschrieben werden im Deutschen und was die bedeuten. Und wenn man sich alle Stellen anguckt, also alle Substantive, alle Verben und so weiter, dann findet man diese Taufen im Neuen Testament. Also erstens die Wassertaufe des Johannes, also Johannes der Täufer. Dann die Wassertaufe, welche Jesus durch seine Jünger vor Kreuz und Auferstehung vollziehen lässt. Dann drittens das Thema die Leidenstaufe, also die Taufe als Tod, das Leiden und das Sterben. Dann viertens die Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer, welche Jesus durchführt. Und dann die christliche Wassertaufe, also die Taufe, die wir kennen, wenn Leute getauft werden, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also diese fünf Taufen gibt es im Neuen Testament, abgesehen noch von rituellen Waschungen. Im Neuen Testament wird das Wort manchmal benutzt für rituelle Waschungen der Juden in Zusammenhang mit ihren Gebräuchen. Aber jetzt so als Taufe im Thema, so was wir behandeln, hat man diese fünf. Die des Johannes, die Wassertaufe, die Jesus und seine Jünger vor dem Kreuz durchführten, die Leidenstaufe, die Taufe mit dem Heiligen Geist oder die Taufe in dem Heiligen Geist und dann die christliche Wassertaufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich fange an mit der Johannestaufe und deswegen mit der Person des Johannes. Wenn man sich überlegt, der hat ja eine besondere Stellung im Neuen Testament bei diesen fünf Taufen, weil er hat das angefangen. Er ist deswegen, er wird der Täufer genannt, und zwar, weil es der Name Johannes kam öfters vor. Und wenn man von einem Johannes spricht, muss man sagen, wer das ist. Zum Beispiel bei Johannes dem Apostel kann man sagen, der Bruder des Jakobus, man kann sagen, der Sohn des Zebedäus, und so kann man ihn hervorheben. Johannes der Täufer wird in drei Evangelien Johannes der Täufer genannt und nur im vierten Evangelium wird er nicht Johannes der Täufer genannt, im Johannesevangelium, warum nicht? Weil Johannes nicht von sich selber mit seinem Namen Johannes spricht. Weil Johannes der Apostel sich in seinem Evangelium fast ganz unter den Tisch fallen lässt, was den Namen Johannes betrifft, er sagt aber indirekt doch, wer er ist. Deswegen heißt Johannes der Täufer nur im vierten Evangelium, heißt er einfach nur Johannes. Und wahrscheinlich war er auch so bekannt. Also wenn man im ersten Jahrhundert zu der Zeit, wo Johannes wirkte und auch nachher noch, nachdem er schon tot war, im Gefängnis war und später tot war, über ihn geredet hat, der Mann war ungeheuer bekannt. Nicht nur in Israel, sondern auch unter den Juden außerhalb Israels. Also zum Beispiel in Ephesus oder in anderen Teilen des Römischen Reiches, wo Diaspora-Juden lebten. Man kann davon ausgehen, dass das eine mächtige Bewegung war, die weit auch über Israel hinausging und dass er eine ungeheuer wichtige Person war. Kein Evangelium startet ohne ihn. Also alle Evangelien reden von ihm im Anfangsbereich des Evangeliums. Im Alten Testament gibt es also Aussagen, dass ein Elia kommen soll. Und diese Themen hier möchte ich gern mit Johannes als zweiter Elia behandeln. Also wir sind jetzt in dieser ersten Einheit damit beschäftigt. Johannes ist Elia. Und wenn man Elia hat, dann ist es interessant zu überlegen, wer ist Elia? Und deswegen gehe ich aufs Alte Testament ein und auf Elisa, den Jünger von Elia, auf den Jordan. Ja, das war der Überblick. Jetzt kommt Johannes als zweiter Elia. Die entscheidende Stelle im Alten Testament, wo Johannes als zweiter Elia angekündigt wird, also ohne den Namen Johannes natürlich, ist Malachi. Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Es sind Vers 1 in Malachi Kapitel 3, Vers 1. Und siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Also unsere deutschen Bibeln im Alten Testament enden mit dem Wort. Das ist bei unseren deutschen Bibeln, auch in englischen Bibeln ist das Ende. Beim hebräischen Kanon ist das ein bisschen anders. Also wir folgen sozusagen einer anderen Tradition als christliche Kirchen in Europa. Beim hebräischen Kanon endet das Alte Testament wahrscheinlich, die Liste endet wahrscheinlich mit Chroniker, 1. und 2. Chroniker. Aber bei uns passt das auch sozusagen. Das Alte Testament endet mit dem Ausblick auf den Tag des Herrn. Der Tag des Herrn wird kommen. Das ist Thema in Kapitel 3 in Malachi. Und bevor der Tag kommt, bevor dieser Tag kommt, schickt Gott jemanden, der den Feuermelder einschlägt. Das ist Johannes. Also, wo Gott nochmal warnt, Leute, es kommt eine Riesenveränderung und ihr müsst euch darauf vorbereiten. Sonst habt ihr Riesenprobleme. Und das ist Elia. Die Idee ist, dass dieser Prophet eine so starke Wirkung hat, dass er praktisch auch wieder Familien zusammenführt, dass er Eltern zu den Kindern bewegt, Kinder zu den Eltern und zusammen diese Familien vorbereitet auf das Kommen für den Tag des Herrn. Und Gott schickt ihn, damit, wenn der Tag des Herrn kommt, der nicht einfach nur die Katastrophe ist und kein Rest da ist. Also Erdreich mit dem Bann schlagen hieße, dass die ganze Menschheit einfach vergeht. Und damit das nicht geschieht, schickt Gott einen Mann, den er Elia nennt. Elia heißt Eli Yahu. Eli, mein Gott, Yahu ist der Herr. Und der Name ist Programm. Deswegen ist das eine wichtige Stelle in Malachi. Warum wissen wir, dass Johannes Elia ist? Wir werden später sehen, dass er in Johannes 1 gefragt wird, ob er der Christus ist, sagt nein, ob er der Elia ist, sagt nein, ob er der Prophet ist, sagt nein. Und dann fragen wir, was bist du dann? Ja, damit wir den Leuten, die uns geschickt haben, Antwort geben können. Und ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, für den Herrn. In gewissem Sinn ist das identisch mit Malachi 3. Ich weiß nicht genau, warum Johannes sagt, ich bin nicht der Elia. Warum er auf Jesaja 40, Vers 3 verweist. Weil das Neue Testament sagt eigentlich unisono, er ist der Elia. Und zwar geht es auf Jesus zurück und auf Gabriel, der das seinem Vater gesagt hat. In Lukas 1 kündigt das Gabriel an. Und das, was beide Stellen miteinander verbindet, Jesaja 40, Vers 3 und Malachi 3, ist die Formulierung, der Herr kommt und der Weg soll bereitet werden für den Herrn. Das ist auf Hebräisch, derech ist der Weg, panu derech, das ist eine besondere Formulierung, den Weg zu bereiten. Das ist in Jesaja 40, 3, eine Stimme eines Rufers in der Wüste bereitet den Weg den Herrn. Da wird kein Name genannt, da kommt nur jemand, der den Auftrag hat und der das ausruft. Der Herr kommt, bereitet den Weg. Und ich nehme an, dass Johannes irgendwann in seinem Leben Jesaja gelesen hat oder Jesaja in der Synagoge gehört hat oder wo er halt war, in der Wüste, sagt Lukas, und dass er merkte, das bin ich. Und dass dieser Mann daraufhin praktisch das Jesaja-Buch gegessen hat. und verschlungen hat und genau wusste, sozusagen, was sein Platz ist in dieser Sendung. Und wir werden sehen, als Jesus getauft wird, darüber werde ich morgen predigen, über Matthäus 3, die Taufe Jesu, dass Gott der Vater genau das benutzt. Heute gucken wir da auch rein bei Johannes 1, wo Johannes zurückblickt auf die Taufe Jesu, wie er Jesus getauft hat und was dann passierte. Und das hat Gott auch benutzt, um ihm zu sagen, wer Jesus ist. Weil er ist Jesaja 40,3 und dann benutzt Gott Jesaja 42,1, um zu sagen, wer Jesus ist. Und Psalm 2, Vers 7. Jesus selber identifiziert ihn eindeutig. Sie fragten ihn und sprachen, sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss? Das sagen die Jünger zu Jesus, als sie, also die Jünger meint jetzt Petrus, Jakobus und Johannes, als die drei mit Jesus vom Berg der Verklärung unterkommen. Und das Besondere vom Berg der Verklärung war nicht nur, dass Jesus in eine ungeheure strahlende Herrlichkeit verklärt wurde, sondern dass Mose und Elia auch im Herrlichkeitsleib erschienen sind, sodass Petrus dachte, die sind quasi gleich und sagt, das ist hier gut, lass uns drei Hütten machen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Und dann nimmt ja Gott Mose und Elia weg, ratzfatz, die dunkle Wolke kommt von oben, Gott der Vater jagt den Jüngern ordentlich Schrecken ein, die dunkle Wolke kommt von aus der Stimme der Wolke, kommt aus der Wolke kommt die Stimme, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und Mose und Elia sind weg. Aber das Thema Elia war auf dem Tisch. Jetzt haben sie Elia gehört, wie Mose und Elia sich mit Jesus unterhalten haben, sagt Lukas. Und Lukas berichtet auch das Thema. Sie haben gehört, wie Mose und Elia sich unterhalten haben über den Exodus, das griechische Wort Exodus wird dort benutzt, von Jesus in Jerusalem. Und das ist der Ausgang. Und der Ausgang ist halt nicht nur Kreuz, Exodus wäre dann im Sinne von Tod, sondern Kreuzigung, Auferstehung, Bevollmächtigung, Himmelfahrt, Inthronisierung als Menschensohn zu Rechten Gottes laut Psalm 110. Und wir wissen nicht, welche Details sie besprochen haben, aber das zeigt uns, diese beiden kamen als zwei himmlische, menschliche Zeugen aus dem Jenseits. Mose und Elia waren auf dem Berg der Verklärung und absichtlich hat Gott es veranlasst, dass zwar die drei anderen kaum was mitbekamen und kaum was verstanden haben, aber sie haben das Faktum gesehen, sie haben drei ungeheure, super verherrlichte menschliche Körper gesehen und sie waren platt und sie waren auch geschockt und Petrus wusste nicht, was er sagte. Aber sie haben auch gehört, was diese zwei herausragenden Propheten des Alten Testamentes, die was Besonderes haben. Elia ist nie gestorben und Mose wurde von Gott selbst begraben. Und im Judasbrief erfahren wir, dass es eine Diskussion gab vom Satan, weil Gott den Plan hatte, Mose außer der Reihe zu verherrlichen. Und es gab eine Diskussion über den Leichnam des Mose, das steht im Judasbrief. Und ich nehme an, dass es ausgelöst ist durch die Verklärung, dass sich die Kirche Gedanken gemacht hat, wie kann es sein, dass Mose verklärt erschien, ohne dass der auferstanden war sozusagen. Das ist doch irregulär. Und dass die Kirche ein Interesse daran hatte und dass Judas deswegen auch diese jüdische Überlieferung zitiert, die er dort halt zitiert. Jetzt ist das Thema Elia auf dem Tisch, sie haben es gerade erlebt und dann wissen sie, sie haben das irgendwo im Gottesdienst in der Synagoge gehört, da standen Leute auf, haben die Schrift zitiert, haben gesagt, Elia muss kommen. Sagen nicht die Schriftgelehrten, dass zuvor Elia kommen muss. Er aber sprach zu ihnen, Elia soll ja zuvor kommen. Also Jesus bestätigt in dem Punkt die allgemein anerkannte Lehre in den Synagogen, Elia muss kommen. Aber dann kommt die Überraschung. Elia soll ja zuvor kommen und alles wieder zurechtbringen. Wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll? Das liegt jetzt Jesus auf dem Herzen. Sie sagen die Leute nicht, die Schriftgelehrten nicht, Elia muss kommen? Ja, ja, das sagen sie, das sehen sie. Aber das andere sehen sie nicht. Das, was mich betrifft, dass der Menschensohn leiden muss, Jesaja 53 und entsprechende Parallelen, dafür sind sie blind. Das ist interessant. Also sozusagen das Thema, das die Jünger bewegt, ist, oh, Elia, der soll doch kommen. Jesus sagt ja. Und er schiebt einen nach. Es gibt eine andere Lehre, die so glasklar in der Bibel ist, wie die Lehre, dass Elia kommen soll. Und das ist, dass wenn der Menschensohn kommt, dass er fürchterlich leiden muss. Und das ist halt Jesaja 42, 49, 50, Vers 4 folgende, 53, Psalm 22 und auch manche bildliche Offenbarungen im Alten Testament im Sinne vom Schatten und vom Typus, dass er viel leiden und verachtet werden soll. Aber ich sage euch, Elia ist gekommen. Also jetzt beantwortet er die Frage sozusagen vollständig. Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Und wenn man sich überlegt, was von ihm geschrieben steht, dass der Elia leiden muss, dann hat man in Maleachi 3 nichts. Da ist kein Hinweis. Und deswegen lese ich gerade 1. Könige 19,1. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Isebel will ihn umbringen. Was er mit ihm gemacht hat, er hat die Götzendiener, wie es in der Tora steht, hingerichtet. Bei der Gottesentscheidung auf dem Karmel war die Frage, wer ist Gott? Ist Baal Gott oder ist der Herr Gott? Die Antwort war, Baal ist nicht Gott, der hat nichts geleistet. Das Feuer vom Himmel hat der Herr geschickt. Das ganze Volk fällt nieder und betet an und sagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia nimmt die günstige Situation und sagt, Leute, greift die Propheten des Baal. Von denen entrinnt heute keiner. Und dann schlachtet er die da in der Gegend. Ja. Und Isebel regt sich fürchterlich auf, weil sie war sozusagen die Königin des Baalskultes. Den hatte sie importiert. Ahab war der Mann, er war formell der König, er hatte die Macht, aber die Inspiration, den Gottesdienst des Herrn auszurotten, kam von Isebel und kam aus ihrem heidnischen Hintergrund. Deswegen ist es jetzt hier Kampf zweier Religionen. Ja. Elia wird gleich in Kapitel 19 sagen, ich bin allein übrig geblieben und er denkt, jetzt will ich auch sterben, ich habe genug, nimm meine Seele, ich will sterben. Und Isebel gibt ihm diese Nachricht und er nimmt die Beine in die Hand und verlässt das Nordreich Israel. Er rennt, nimmt seinen Diener mit bis nach Beersheba. Beersheba ist sozusagen der südlichste Außenposten Israels, das gehört aber zu Juda. Er ist also schon im Ausland. Er lässt seinen Diener dort und geht noch weiter in die Wüste rein, bis er zum Wacholderstrauch kommt, legt sich dahin und sagt, Rav. Das ist Hebräisch und heißt viel. Das Wort Rabbi ist damit verbunden. Und in diesem Fall ist es gut zu übersetzen mit genug. Elia hat genug. Ich finde das so köstlich. Das ist eine absolute Klasse, ja. Elia hat genug. Und dann schickt Gott einen Engel, er gibt ihm was zu essen und zu trinken, er isst und trinkt, legt sich wieder hin, schläft, Gott lässt ihn schlafen, dann kommt das nochmal und dann geht er von der Speise, der Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte. Jetzt ist interessant, Isebel hat ihn nie umgebracht. Die hat ihn nicht gekriegt. Sondern Gott sagt ihm am Horeb, wo der Bund Gottes mit Israel geschlossen wurde, das hat eine große Relevanz, weil Israel hat zwar den Bund gebrochen, aber Gott bricht ihn nicht. Gott bricht ihn nie und Gott hebt ihn nie auf. Sondern er sagt Elia, was sein Plan ist und er sagt ihm genau, was die nächsten Jahrhunderte der Heilsgeschichte prägen wird. Er sagt ihm das. Er fragt Elia, was machst du hier? Und dann sagt, ich habe für den Herrn geeifert, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben. Das sagt er zweimal. Und dann offenbart sich Gott ihm. Nicht in der Macht, wie er sich am Sinai offenbart hat, als der Bund geschlossen wurde, sondern in dem sanften, stillen Säuseln. Gott switcht um auf die Minderheit. Gott verlässt die Herrschaftsposition in Israel und er legt seinen Plan um auf den heiligen Rest. Er sagt, ich gebe Israel nicht auf. Und ab dann ist das in den Propheten drin, bei Elia drin, bei Jesaja drin, bei Jeremia drin, bei Hesekiel drin. Gott lässt einen Rest. Im Römerbrief Kapitel 9 bis 11. Die Masse will mich nicht, die Masse kriegt mich nicht. Aber ich werde immer einen Rest haben. Elia denkt, ich bin allein. Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und Paulus sagt in Römer 11, dass das die Wahl Gottes ist, aus Gnade. Es ist nicht so, dass Gott die 7000 übrig lässt, weil sie ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben, sondern weil Gott seine Gnade so stark in ihrem Leben wirken lässt, dass sie es schaffen, in der gottlosesten Zeit festzuhalten an Gott, ohne sich vor Baal zu beugen. Das ist die Kraft der Erlösung, das ist die Kraft der Erwählung. Und das ist praktisch jetzt der Punkt, den Gott geht. Er zieht seinen Schuh durch. Und er macht das, indem drei Menschen gesalbt werden. Zwei Könige, die alles aufmischen, und ein Prophet anstelle von Elia. Und schon die Salbung des Propheten Elisa anstelle von Elia impliziert den besonderen Weg Gottes mit Elia. Elia würde nie sterben. Das ist halt der Hammer, ja. Das ist der absolute Hammer. Aber wen bringt dann Isabel um? Herodias, die Frau vom König Herodes, ist für Herodes das, was Isabel für Ahab war. Sozusagen, das gibt es manchmal in der Bibel, dass Situationen der Geschichte auf einmal neu erstehen. Eine zweite, so und so. Ein zweiter Exodus, ein zweiter dies, ein zweiter jenes, ein zweiter Elia, ein zweiter David. Dass Gott von David redet, aber eigentlich Jesus meint, den Sohn Davids. Dass er vom Elia redet und eigentlich Johannes den Täufer meint. Also, dass Situationen sich wiederholen und das passiert hier und das ist irre. Was wollte Isabel tun? Isabel wollte Elia mit dem Schwert töten. Was hat Herodias getan? Genau das. Es ist in Herodias Klammern Isabel, es steht genau das Wesen von Isabel. Eine Frau, die ihren Mann, der König ist, steuert, wo sie ihn hinhaben will. Und sie benutzt ihre Tochter, die so schön tanzt, dass die Männer ausflippen auf der Party und im Saufgelage und dass Herodes, der König, einen Schwur hält, dass er bis zur Hälfte des Königreichs ihr gibt, was sie will. Und die Spannung ist natürlich riesig. Und sie geht zu ihrer Mutter und die sagt, bitte um den Kopf von Johannes. Und das sagt Jesus hier. Elia ist gekommen und sie haben ihm angetan, was sie wollten, wie von ihm geschrieben steht. Und da merkt ihr, dass Jesus diese Zusammenhänge sieht, und natürlich weiß er, dass Elia 1, Nummer 1, nicht geköpft worden ist, aber er identifiziert halt Johannes mit Elia. Und es geht weniger um Johannes oder um Elia, es geht um die Gottlosigkeit Israels. Er stellt fest, dass Israel sich nicht gebessert hat, dass auch heutzutage nur ein Rest ist und deswegen spricht er von seinem Leiden. Dieselbe Macht der Bosheit, die Elia umbringen wollte und Johannes umgebracht hat, ist in Israel mächtig, ihn zu töten. Und das ist praktisch das eigentliche Problem, das Jesus hier anspricht. Und von daher ist die Berufung von Johannes als Elia eine interessante Sache. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen ein und ziehe diese Linien weiter fort, weil das ist ja irre. Wo taucht Johannes auf mit seiner Erweckungspredigt? Wenn wir uns das angucken, am Jordan. Er taucht am Jordan auf. Er ist am Jordan, nicht in Jerusalem. Es passiert dann nachher, dass so viel Busladungen von Menschen dort zu Johannes kommen, aus allen Ecken Israels. Stellt euch vor, wir hätten so eine Erweckung in Deutschland, ja. Und dann kommen 20, 30, 40 Busse aus München zu einer namenlosen Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann kommen Busladungen von Frankfurt, von Berlin, von Bonn, von Köln, von Düsseldorf, von Stuttgart. Die karren alle praktisch ihre Leute, die erweckt sind, dahin und sagen, wir haben gehört das. Und dann kommen Tausende, zigtausende kommen an Jordan. In die Wüste, was soll man in der Wüste? Da ist doch nichts los. Sind da Bratwurstbuden? Gibt's da Pommes? Das war nur ein Grund. Da stand ein Mann in der Wüste und er sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Das war seine Predigt. Hat das natürlich noch weiter ausgeführt, was das bedeutet. Die ließen sich taufen, da stellten sich Tausende, Hunderte, Tausende nach und nach, kamen dahin und begaben sich in das Jordanwasser und die beteten. Bekannten, bevor sie getauft wurden, bekannten ihren, die haben genau gesagt, ich habe gestohlen, ich habe die Ehe gebrochen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Und beteten vor Gott, legten ihr verschrumpeltes Leben, den Scherbenhaufen ihres Lebens, legten sie praktisch da im Gebet und dann wurden sie getauft. als Ausdruck der Buße, dass sie jetzt ein neues Leben anfangen wollen und dass sie sich vorbereiten auf das Kommen des Tages des Herrn. Und eben, deswegen ist die Frage, warum Jordan? Und die Antwort gibt das Leben von Elia. Wenn man sich Elia anguckt, das Besondere ist ja bei ihm, der Mann ist nicht gestorben. Wo ist er hingegangen? In den Himmel. Auf welchem Weg? Das ist das Interessante. Das wird genau geschildert. Deswegen jetzt ein tieferer Blick in 2. Könige. Wie ist Elia verschwunden? Wo ist er verschwunden? Und wenn er wiederkommt, wo kommt er wieder? Und hat dir Elia vor der Entrückung, 2. Könige 1 bis 12, da wird Gilgal erwähnt, Bethel erwähnt, Jericho, der Durchzug durch den Jordan. Und das sind alles symbolisch relevante Stätten der Heilsgeschichte. Es ist kein Zufall, dass das passiert. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Was war Gilgal? Gilgal war der Ort, Israel kam durch den Jordan ins verheißene Land und Gilgal ist das Wegwälzen. Dort wurden alle beschnitten. Die ganze Generation, die aus Ägypten raus war, das waren Haufen Leute, die waren nicht beschnitten. Und dann wurden die beschnitten. Eigentlich sollen die Jungs beschnitten werden am 8. Tag. Aber da gab es ja einen Haufen Probleme mit den Eltern, die alle gestorben sind in der Wüste, bis auf ein paar Leute, die treu und gläubig waren. Die hatten ihren Götzendienst im Herzen mitgebracht und teilweise auch ihre Götzen immer noch irgendwo bei sich. Und jetzt arrangiert Josua das, dass sie quasi die Bundeserneuerung machen, angekommen im verheißenen Land. Gott hat seine Verheißung erfüllt und da wird die Beschneidung durchgeführt und die Schmach wird abgewälzt. Und Gott schickt Elia sozusagen teilweise an dieselben Orte, die markante Orte sind von Israel. Da hat sich Israel theoretisch Gott zugewandt und den Götzendienst und die Schmach Ägyptens, dass sie fern waren vom Herrn, abgewälzt. Jetzt sind sie dem Herrn geweiht. Und deswegen ist das relevant, weil Elia wird nachher Malachi 3 dasselbe machen wollen, dass sie sich abwenden von dem verkehrten Weg und wieder Gott zuwenden. Die Kinder zusammen mit den Eltern. Bethel und Ai, nachdem Jericho erobert worden war, gab es mit Ai und Achan, der was geklaut hatte, ein Riesenproblem. Bethel heißt eigentlich Haus Gottes. Das ist der Ort, wo Jakob die Himmelsleiter gesehen hat, Gott oben auf der Himmelsleiter und die Verheißung Gottes nicht vom Vater zu besprochen hat, den er betrogen hatte, sondern wo Gott den ganzen Segen ihm gibt, ohne Vater. Und ihn als den Erwählten ansieht. Bethel ist also das Haus Gottes und er sagt dann, das hier ist ja, der hat ja einfach einen Stein hingelegt und dachte, ich muss jetzt hier schlafen. Und dann erlebt er praktisch Gott im Traum und dann sagt er, als er aufsteht, Gott soll mein Gott sein. Ich werde ihm den Zehnten geben. Wenn der Herr das erfüllt, was er mir jetzt gesagt hat, und das war auch die Weihung, wie Gilgal, die Weihung von Jakob, dass er Gott dienen würde, wenn Gott erfüllt, was er ihm gesagt hat. Dann Jericho, das war ja der Anfang. Jericho war der Anfang, sozusagen die Erstlingsfrucht der Landeseroberung jenseits des Jordan, im eigentlichen erwählten Gebiet, das Gott Abraham verheißen hat, wo die Mauern Jerichos fallen und der Durchzug durch den Jordan, das ist, so sind sie reingekommen. Parallele zum Schilfmeer. Und beides kann man als Taufe ansehen. Man hat, Schilfmeer haben wir gesehen, 1. Korinther 10, gestern Abend, 1 bis 4, dass sie getauft wurden beim Schilfmeer auf Mose und dass sie dann durch die Wüste gehen und geistliche Speise und geistlichen Trank kriegen. Und das geht jetzt hier rückwärts. Also, am Jordan, er geht durch den Jordan in den Himmel. Das ist sein Weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn wegnehmen wird, hoch über dein Haupt hinweg? Er aber sprach, auch ich weiß es, schweig nur still. Ich finde das so cool, ja. Diese Erweckungsbewegung, die Gott verheißen hat, dass da 7000 Männer sein würden, die ihre Knie nicht beugen, das merkt ihr, ist schon voll in Gange. Da waren praktisch Orte, die waren wie Bibelschulen in Gegenden. Da hast du 50 hier, 50 da und Also es ist interessant und die sind informiert. Der Geist Gottes wirkt mächtig und von all diesen Söhnen der Propheten, wie die genannt werden, ist einer Elisa, der Elia besonders nahe ist. Und die anderen, wir sind aber auch informiert. Also alle wissen, heute geschieht was Riesiges. Heute trennt Gott Elia und Elisa und nimmt Elia weg. Auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Der will nicht darüber reden mit denen. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen die beiden miteinander. Es gibt manchmal diese Formulierung, so gingen die beiden miteinander. Es kommt vor, als Abraham Isaak nimmt, um ihn zu opfern. Da gingen die beiden miteinander und dann sagt Isaak, wir haben eigentlich alles, aber wo ist das Opfer? Der Herr wird sich ein Opfer ersehen. Und gegen die beiden miteinander wird das wiederholt. Also das ist sozusagen, die Atmosphäre ist gespannt, es gehen zwei Menschen miteinander und ihr Weg wird sich scheiden. So wie der Weg von Abraham und Isaak, wenn er ihn geopfert hätte. Und die beiden gehen miteinander, also die Spannung ist da, aber er wollte das nicht mit Elia besprechen. Er wollte nur bei ihm bleiben, hartnäckig am Ball bleiben. Er hat ihn ja immer abwimmeln wollen, hat ihn immer wegschicken wollen. Und der, nee. So war der erlebt. Das mache ich nicht, ja. Und ich verlasse dich nicht. So gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von Ferne, aber die beiden standen am Jordan. Ja? Jetzt hat man also die Zuschauerparty. Ne? Die gehen jetzt über den Jordan und die anderen bleiben, aber die können das sehen. Dort, wo sie stehen, können sie weit genug gucken. Die sehen genau, was passieren wird. Und die wollen das halt auch beobachten. Die sind ja informiert, wie wir wissen, ja. Dann nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Für Elia ist der Mantel das, was für Mose der Stab war. Es ist, Mose nahm den Stab und hat die Wunder Gottes getan. Und der Stab Moses wird dann Stab Gottes genannt. Und teilweise hat Aaron den Stab dann, teilweise, bei manchen Situationen. Das heißt, der Elia nimmt jetzt seinen Mantel und der Jordan ist voller Wasser. Hau drauf, ja. Und Schilfmeer Nummer 2, ja. Schilfmeer Wunder Nummer 2, beziehungsweise Jordan Nummer 2. Dasselbe Wunder, das Gott getan hat. Wisst ihr, wie das Wunder war, dass der Jordan, dass die Wasser des Jordans trocken wurden? Was war, wie funktionierte das? Ja, als die Träger der Lade das Wasser berührten, stoppte Gott das. Das heißt, der Stab Mose macht das mit dem Schilf. Ja. Die Lade und die Priester der Füße machen das mit dem Jordan. Und jetzt hat man weder Mose noch die Lade. Man hat einfach nur Elia und seinen Mantel. Ja. Also merkt man, was für eine Power der Elia hatte. Ja. So klein und gering er war als Einzelmensch, die Macht Gottes des Allmächtigen war in seinem Leben. Und er war im Begriff, diese Welt zu verlassen. Jetzt schlug ins Wasser, da teilt sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Jetzt spricht das Thema an, ja. Es ist also verrückt. Alle wissen Bescheid, Elisa weiß Bescheid, Elia weiß auch, dass alle Bescheid wissen, dass auch Elisa Bescheid, aber sie haben nicht darüber geredet. Und jetzt ist aber Zeit. Und jetzt ist die Frage, ne? Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Die Formulierung ist die vom Erstgeborenen. Die anderen heißen ja alle Prophetenjünger, ja. Es sind Leute, die beeinflusst worden sind vom Propheten. Und das Verhältnis ist Vater und Sohn. Nicht körperlich, sondern geistlich. Er wird nachher sagen, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter. Das war sein Stand. Er war Sohn von Elia, geistlich. Elia taucht nicht mit Frau oder Kindern auf. Einer der wenigen Menschen im Alten Testament, wo nicht erzählt wird, dass sie Familie haben. Auch das wiederholt sich bei Johannes dem Täufer. Das sind wenige Menschen gewesen, die so Gott geweiht waren, dass sie auf familiäres Leben verzichtet haben oder verzichten mussten. Beim Propheten Jeremia war es auch so. Er durfte nicht heiraten. Und hier hat man jetzt das, ne, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Er sprach, du hast schweres Erbeten. Und das manchmal wundere ich mich dann schon, ja. Seit 1. Könige 19 wusste Elia genau, wer von den vielen, die zum Herrn sich bekehrt haben, sein Nachfolger wird. Der Auftrag war schon da, ihn zu salben. Aber er weiß, selbst wenn er mein Nachfolger wird als Prophet, ist die Frage, wie stark wird das sein? Und darüber hat er keine Gewissheit. Er weiß nicht, ob dieser Wunsch, das Erstgeburtsrecht zu haben in der Schar der vielen, die die Prophetensöhne sind, wörtlich. Und er sagte ihm, bitte, was ich dir tun soll, ne, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Er sprach, du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Ich finde das so cool. Die Geschichte ist super cool, ja. Und als sie miteinander gingen und redeten, sie, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Hier habt ihr wieder das Feuer, was ich erwähnt habe. Dass überall dort, wo die jenseitige Welt und diese Welt praktisch sich berühren und jetzt das Tor sich öffnet und einer von hier nach dort kommt oder Gott kommt und sich offenbart, hat man oft Stichwort Feuer. Irgendwie ist da immer Feuer dabei, ja. Und das ist die Art sozusagen, wie die beiden Welten sich begegnen. Und wenn ihr mir jetzt einen Mercedes vor die Kirche stellen würdet und sagen würdet, und der brennt, ja, und er sagt dann hier, der nimmt dich mit in den Himmel. Ich würde mir zweimal überlegen, ob ich einsteige. Ja, weil wenn du im Feuerwagen einsteigst, das Feuer könnte ja dich berühren. Ne? Und ihr erinnert euch, in Kapitel 15 Offenbarung ist das Meer da, von dem wir gesprochen haben, und das Meer ist mit Feuer vermischt. Das ist dasselbe. Das heißt, der Weg durchs Meer zu Gott, vor den Thron Gottes, geht nicht ohne Feuer, ja. Und Elia ist dann jetzt. Elisa aber sah es und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter, und sei nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Jetzt könnte man natürlich sagen: Mensch, Kerl, der ist im Himmel. Warum trauern? Und das ist halt wie auch bei Leuten, die echt sterben heutzutage so, wenn man weiß als Gläubiger, der ist im Himmel, das ist schön, aber der ist nicht mehr bei mir. Und deswegen, das Zerreißen der Kleider ist die Trauer des Sohnes um den gestorbenen Vater. Das ist das, was ihr macht. Ja. Die anderen sagen, sozusagen Elia ist von deinem Kopf weg, das heißt aber auch, du bist frei. Die Herrschaft Elias über dein Leben und seinem Mentorship und so weiter ist alles vorbei. Und manche jungen Leute heute würden das feiern, dass sozusagen endlich bin ich volljährig und lasse ich es ordentlich krachen. Aber das war nicht die Einstellung von Elisa. Elisa hat diese Zeit gefürchtet und er ist in echter und tiefer Trauer. Und er weiß jetzt noch nicht, was passiert. Und er fasste seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war. Und jetzt ist die große Frage, ne? Es ist passiert oder es ist nicht passiert. Und das weiß er noch nicht. Und er kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und merkt ihr, wie wichtig der Jordan hier ist, ja? Ist immer wieder der Jordan. Und das spielt rein in Johannes als zweiten Elia. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Und ich kann mir die Spannung vorstellen, ja, von dem guten Mann. Die Spannung von ihm und die Spannung der 50 Prophetenjünger, die da hinten stehen und genau zugucken. Ja, da guckt keiner weg jetzt. Ja. Und da hätte man eine Nadel fallen hören, ne, in der Situation. Ja. Und da teilte es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Also Schilfmeer, Mose. Getauft auf Mose. Israel hat's gesehen. Mose ist bevollmächtigt. Mose ist beglaubigt. Wir sind erlöst. Die 10 Plagen haben's bewirkt und so weiter. Dann Jordan. Der Durchzug durch den Jordan mit der Bundeslade bestätigte Josua. Josua wurde vor aller Welt bestätigt. Dann wieder mit dem Fall Jerichos, ja. Josua ist der geistlich eingesetzte Führer. Wessen Geist ist auf ihn? Der Geist des Mose. Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Josua war der Erstgeborene, geistlich gesehen von Mose. Und Josua und Mose, die kommen so oft zusammen vor, wie Elia und Elisa sozusagen vorher, in dem Sinn, dass der Elisa, der wird genannt, der dem Elia die Wasser über die Hände geschüttet hatte. Das war sein täglicher Begleiter, sein Diener, sein Helfer, sein Schüler, sein Erstgeborener. Und jetzt teilt sich das Wasser. Als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Das habe ich jetzt fett. Das müssen wir uns merken. Der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen für ihn nieder zur Erde. Das ist jetzt nicht die Anbetung eines Gottes, sondern wenn es eine Gottheit ist, zeigt man, du bist Herr, ich bin Diener. Und jetzt machen die das mit ihm. Bis jetzt waren sie Kollegen. Sie waren alle Söhne des Propheten. Und jetzt merken sie, wow, ja. Wer kann dasselbe, ja? Und wenn man das Königewerk anguckt, das ja Jahrhunderte von Jahren behandelt, dann hat kein Mensch im Königewerk so viel Aufmerksamkeit wie Elia und Elisa. Der größte König, was die Aufmerksamkeit betrifft, ist Salomo, Kapitel 1 bis 11. Die Elia-Geschichte beginnt damit, dass Gott dem Elia sagt, dass er eben Ahas was sagen soll, in Kapitel 17, dass es nicht mehr regnet, 1. Könige 17. Und das zieht sich dann bis 2. Könige 11. Und wenn man das alles zählt, ist das noch mehr als Salomo. Salomo hat 11 Kapitel. Und da ist Tempelbau und so weiter mit dabei, aber auch seine Sünde später. Das heißt, diese beiden Typen, Elia und Elisa, sind absolute Schlüsselgestalten. Und deswegen, wenn Malachi sagt, und Elisa ist ja der Erstgeborene von Elia, der ist sozusagen, der ist noch subsumiert unter dem Wirken von Elia. Wenn Gott in Malachi sagt, ich schicke euch den Elia, dann muss man sich gefasst sein auf einen mega Riesenpropheten. Und Jesus bestätigt das, dass von allen, die von einer Frau geboren sind, niemand aufgestanden ist, der größer ist als Johannes der Täufer. Das heißt, Mose und Elia können gleich sein, aber nicht größer. Mit Johannes dem Täufer und seiner Taufe, mit dieser Erweckungsbewegung, schafft Gott nochmal eine Situation, die in dieser Form praktisch vergleichbar ist mit dem, was ganz große Propheten vorher getan haben. Und der entscheidende Punkt ist, der Geist Elias ruht auf Elisa und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde und bieten ihre Dienste an. Was sie sagen, ist in gewissem Sinn ein Fehler und er weiß es auch. Sie wollen Suchtrupps schicken, ja. Weil Elia wurde so oft entrückt, an einer Stelle weggenommen worden, das war bekannt. Und die dachten, das ist jetzt halt wieder mal so, Gott hat ihn mal wieder irgendwohin befördert, ja. Also was Philippus in Apostelgeschichte erlebt, dass Gott ihn einfach nimmt und woanders hin beamt, das passierte im Alten Testament mit Ezekiel, das passierte mit Elia, es passierte mit Henoch, der wurde von der Erde in den Himmel genommen, also Gott kann das, wenn er will. Und die sagen, wir müssen klären, wo der jetzt ist und Elisa sagt, lass es bleiben. Und dann haben die aber so auf ihn eingeredet, dass er sich schämen musste, wenn er es nicht erlaubt hätte. Und widerwillig erlaubt das dann. Dann gehen sie hin und alles für die Katz, weil er wusste, wo Elia hin ist. Und deswegen, jetzt kommt Gabriel in Lukas 1 und viele, er kündigt die Geburt von Johannes dem Täufer an und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist bei Elia nicht der Fall. Das ist bei keinem Propheten der Fall. Deswegen könnte es eventuell sein, dass Johannes sogar größer ist als Mose und größer ist als Elia. Dass er einerseits der zweite Elia ist, aber dass er andererseits noch größer ist. Aber das Urteil überlasse ich Gott. Ich weiß, dass niemand größer ist als Johannes, aber dieser Punkt, ja, das ist so einzigartig, als Elisabeth und Maria sich begegnen und das Kind im Mutterleib hüpft und dann die Mutter erklärt, was passiert ist. Und das ist also der Hammer. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und der Kraft des Elia. Seht ihr das hier? Der Geist Elias, das ist es. Das heißt, Das Verhältnis von Elisa zu Elia entspricht dem von Johannes zu Elia. Es ist nicht dieselbe Person. Manche Leute denken dann so weit, dass Gott den Elia aus dem Himmel schickt und dass er dann sterben muss nachher. Das passt nicht. Der Elia, das war hinter ihm. Der hat genug gelitten. Und er war verherrlicht und wie Henoch. Alles in Butter, ja. Aber es geht um den Dienst. So wie der Elia viele Israeliten bekehrt hatte, das ist an der Zeit von einer riesen Gottlosigkeit, Gott damals Elia benutzt hat und überall Zentren der Erweckung entstanden und dass Leute sich Gott geweiht haben und so weiter und so fort, das wiederholt sich im Leben von diesem Baby. Er wird vor ihm hergehen, in Geist und Kraft des Elia zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Das ist genau eine Auslegung, eine Anwendung von Malachi 3 im Ende. Zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohlbereitet ist. Hat er es geschafft? Ja. Haben sich alle bekehrt? Nein. Aber wenn man sich anguckt, wen Elia erreicht hat, dann merkt ihr, in Johannes 1, wenn man sich das anguckt, der Kern der 12 Apostelgruppe, die wichtigsten Jünger, die hat Jesus einfach von Johannes eingesammelt. Johannes 1. Apostelgeschichte 1, da merken, das war bei allen der Fall. Alle 12 Apostel, die 11 minus Judas und der 12., der dann ergänzt wird, waren bekehrt worden, also sozusagen zum Himmelreich bekehrt worden durch Johannes den Täufer. Der Mann hatte eine ungeheure Ausstrahlung. Und als sie Judas Ischariot auswechseln wollten, war vollkommen klar, sie müssen jemanden nehmen, der schon von Johannes bekehrt war. Das heißt auch Matthäus, den Jesus ja einfach ruft vom Zollhaus, der war wahrscheinlich schon durch Johannes bekehrt, die konnten sich ja taufen lassen von ihm und war sozusagen in Himmelreichs Wartestellung. Und als Jesus dann sagt, komm, folge mir nach, steht er auf und ist dabei. Das ist also Johannes als zweiter Elia. Wenn man sich den Elisa anguckt, dann kommen wir sogar zum Thema Taufe. Das Thema Taufe hat man bei Elia nicht, aber bei Elisa. Wenn man das Alte Testament anguckt und guckt, wo kommt das Wort für Taufen vor, dann hat man, ich habe eine Stelle gefunden. Und diese eine Stelle ist Naaman. Und der Ort, wo sich taufen lässt, ist der Jordan. Das passt alles zusammen, ja. Man hatte jetzt, da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Und genau das ist das Thema der Taufe. Die Reinheit. Es geht darum, rein zu werden, ja. Hier ist ein Mann, der war ein mächtiger General, aber war fürchterlich krank mit seinem Lepra. Und die hatten Beute gemacht und ein Mädchen entführt aus Israel und die war ein gläubiges Mädchen, glaubte an den Herrn, glaubte an seine Propheten, also an den Propheten Elia, dass Gott mit ihm ist. Sie war also auch erweckt, das ist also, oder an Elisa, wusste von ihm und hat dann sozusagen, da merkt man, selbst wenn einer entführt wird, den Eltern entrissen wird, in Kriegsgefangene wird, kann es sein, dass man gut behandelt wird im Haus. Und dass man sozusagen auch für den Herrn des Hauses denkt. Und das sagte das Mädchen und daraufhin arrangiert Naaman das, spricht das mit seinem König ab, mit einem riesen Aufwand, geht in das Land und jetzt ist er endlich bei dem Propheten Elisa und hat sich genau vorgestellt, wie Gott ihn heilen würde, ja. Und er macht das nicht so, sondern er empfiehlt ihm die Taufe im Jordan. Das ist das, was er ihm sagt. Tauf dich im Jordan. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir rauskommen, Herr, trete den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen, seine Hand über die Stelle bewegen und mich so vom Aussatz befreien. Was er wollte, war so eine Show, ja, so eine Bühnenshow von einem Wunderheiler. Und der kommt noch nicht mal, um ihn zu sehen. Ne? Also er fährt mit seinem ganzen Staatsaufwand, hat viel Geld mitgebracht, also viel Knete mitgebracht, riesig reich, ist einer der größten, einflussreichsten Leute bei den Aramäern, als General natürlich, ja. Aber der hat sich geärgert, fürchterlich geärgert, ja. Und der ging weg, also der ging weg, der ist in so einem Zorn geraten, dass er einfach befohlen hat, seinem Ganzen zu kommen, weg hier, ja. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Zusätzlich zu dem Ärger, dass er dass er nicht geehrt worden ist vom Propheten, weil er überhaupt nicht auftaucht, der kommt gar nicht raus, kommt jetzt sozusagen sein Stolz als Aramäer und sagt, wir sind viel besser und bla. Jetzt wird es also richtig interessant, ja. Und er wandte sich weg, ne? Wandte sich und zog weg im Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen. Jetzt müsst ihr euch Diener vorstellen, die lassen sich erstmal sozusagen seinen Zorn abkühlen. Wahrscheinlich haben sie ein ganzes Stück gewartet und waren schon Kilometer weit weg. Und irgendwann sagten sie, die Idee, ich meine, du könntest es doch ausprobieren. Das ist auch so cool wie nur was. Hier wird die Taufe im Alten Testament eingeführt, dass ein Heide vom Aussatz rein wird. Und Jesus führt das an in Nazareth, bitteschön, wo er sagte, es gab viele Aussätzige, aber keiner von ihnen wurde geheilt als Naaman. Das heißt, für Jesus war das auch eine ziemlich wichtige Stelle. Und deswegen die Taufe, auch die Taufe im Jordan, hat zwei Seiten. Die Himmelreichsbotschaft, die damit verbunden ist. Und eine Seite ist halt, dass Johannes seinen lieben Mitisraeliten sagt, ihr seid eigentlich genauso unrein wie Heiden. Das ist eine knallige Botschaft. Das heißt, die Taufe war eine Riesendemütigung. Die Taufe in der eigenen Mikwe, also das wäre ein Tauchbad im eigenen Haus oder in der Gegend, in Jerusalem irgendwo, wo man rituelle Waschungen von den Juden gab es da auch im ersten Jahrhundert. Die in Qumran hatten auch solche Tauchbäder, wo man sich eintauchen konnte in Zusammenhang mit den Waschungen. Das ist kein Problem. Aber was Johannes machte ist, das Reich Gottes kommt, ihr seid unrein, ihr müsst rein werden. Und er behandelt die Israeliten so, dass sie quasi auf heidnischer Seite sind. Und als die Leute kommen und sich taufen lassen wollen, die nicht Buße tun, erkennt er das prophetisch und sagt, ihr Schlangen und Otterngezücht. Und da redet er sie auch als Satans Kinder an, weil das ist das, was es meint. Ihr seid fleischlich Israeliten, geistlich Teufelskinder. Der hat voll abgezogen. Das sollte man hier mal in Deutschland machen, ja. Wenn man so Klartext redet. Und das ist hier jetzt also der Punkt. Lieber Vater, ihr merkt den auch als Vater an, das war der normale Titel für eine Autoritätsfigur, die groß und stark war. Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, würdest du es nicht tun, wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so bist du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Griechisch steht hier, ebaptisato. Baptizo ist taufen, das ist das Verbum und die Form besagt im Aorist, dass er halt 7-mal das gemacht hat und das war in einem Rutsch und wird als Punkt zusammengefasst und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines Jungknaben und er wurde rein. Und das ist praktisch im Hintergrund, wenn im Neuen Testament steht, da kommt einer in Geist und Kraft, also in des Elia. Der Jordan fließt ins Salzmeer. In 1. Mose 14, 3, alle kamen zusammen in das Tal Sidim, das jetzt das Salzmeer ist. Das ist die Schlacht der Könige in 1. Mose 14. Und bevor Gott Sodom und Gomorra verdorben hat, war die ganze Gegend völlig anders. Es gibt jetzt viel Salzzeugs in der ganzen Gegend und das Tote Meer ist voll von Salz. Aber man hat hier in 13, im 1. Mose 13 die Aussage, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Gegend am Jordan, dass sie wasserreich war. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie bis nach Zoar hin wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Also die Gegend, die so wüste und so salzig geworden ist, nach der Vernichtung, die war die beste Gegend Israels. Wie der Garten Eden, ich meine, das kannst du nicht toppen, den Titel kannst du nicht toppen. Wie Ägyptenland wegen des Nils natürlich, ungeheuer fruchtbar. Und Abraham lässt Lot die Wahl, wir müssen uns trennen, wir haben zu viel, wir können hier nicht in derselben Gegend bleiben. Und dann gehst du zu links, gehe ich zu rechts und umgekehrt. Und dann sucht er sich das Beste aus, Problem, die Gottlosigkeit war da am größten. Das ist natürlich auch interessant. Abraham konnte im Bund sein mit Amoritern, die waren offensichtlich nicht so gottlos. Er hat mit ihnen sogar einen Bund geschlossen. Wenn man einen Bund schließt, dann wird die Gottheit angerufen und das kann ich mir nur so vorstellen, dass sie in dem Punkt an denselben Schöpfer Gott geglaubt haben und er konnte einen Bund mit den Amoritern machen. Bei Sodom und Gomorra sagt der Abraham, nachdem er seinen Neffen Lot gerettet hat und Familie, ich nehme noch nicht mal einen Bindfaden. Du sollst nicht sagen, du habest Abraham reich gemacht. Das heißt, diese Gegend vom Jordan war wie der Garten Eden. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn und ein paar Kapitel später vernichtet Gott alles. Das heißt, der Jordan ist besonders, weil er besonders tief ist, ins Tote Meer fließt und weil praktisch die Gegend vom Toten Meer und Umgebung ist eine zeichenhafte Gegend für ein Gottesgericht, das quer im Alten Testament angeführt wird. Bei allen möglichen Propheten wird immer wieder von der Umkehrung, von der Vernichtung von Sodom und Gomorra gesprochen. Zum Beispiel Jesaja gleich in Kapitel 1. Jerusalem sei wie Sodom und Gomorra geworden. Das heißt, wenn man sich den Jordan anguckt, das schöne Wasser des Jordan sozusagen fließt ins Nichts. Es fließt in die Sackgasse. Es fließt in ein Meer, wo nur Tod und Tod ist. Kein Leben. Und auch das hat eine Symbolik. Wir haben das gestern Abend angeguckt. Das Wasser fließt hinaus in Hesekiel 47 in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet es in Tote Meer, das Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. So, das ist jetzt praktisch der alttestamentliche Hintergrund zu Elia. Und nach der Pause, die wir jetzt bis 10:50 machen, kommen wir auf das Zeugnis von Johannes und dann auf die Bedeutung der Johannestaufe. Und das ist dann auch die Basis für die anderen Taufen. Ja.